Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Silke Wildner ist wieder da und heute sprechen wir über Geld. Hallo Silke, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Silke Wildner. Ich bin alleinerziehende Mama von zwei Kindern, mittlerweile schon seit 10 Jahren alleinerziehend, habe also schon sehr viel mitgemacht, auch mit kleinen Kindern jetzt bis hin zu fast pubertierenden Kindern. Und ich habe vor ein paar Jahren Gut Alleinerziehend gegründet und dazu mittlerweile auch Bücher geschrieben. Es gibt eine Website dazu. Es gibt Facebook-Gruppen mit ganz vielen, über Tausenden von Mitgliedern. Und ja, ein Podcast gibt's auch noch. Das ist das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wolkram zusammen.
Kommt alles in die Shownotes. Vielen Dank. Und jetzt hast du was Großartiges gemacht, wie ich finde. Ich bin ja Juristin und du bist Alleinerziehende und du hast dir einen Juristen geschnappt oder der sich dich und ihr habt gemeinsam einen Rechts- und Finanzratgeber geschrieben für Alleinerziehende. Und die Idee, so habe ich das verstanden, du bist so die Brücke, die die Fragen stellt, die Alleinerziehende bewegen und er gibt juristische Antworten. Und wie ich finde, vielleicht kannst du das anders sein, aber ich als Juristin finde die auch gut verständlich. Ich glaube auch für Laien. Oder was sind deine Erfahrungen?
Ja, das ist natürlich immer, dieses Juristische ist teilweise eine sehr gestellste Sprache. Ich weiß, sie möchte genau sein, aber es ist nicht so leicht lesbar. Mhm. Und das war tatsächlich die Aufgabe für mich, wobei ich muss sagen, der Jurist hat schon sehr, sehr gut und verständlich geschrieben, das wirklich nochmal sozusagen aus dem Blick einer Alleinerziehenden sich zu betrachten und es wirklich auch zu hinterfragen. Und da sind dann durchaus auch mal ein paar Sätze von mir angemarkert worden, wo ich gesagt habe, das verstehe ich einfach nicht. Mhm. Oder ich habe Rückfragen gestellt. Wir wussten am Anfang noch gar nicht, wie das Buch, welche Form es bekommt, ob es unter meinem Namen erscheint oder unter seinem Namen oder ob es eine Mischform gibt. Und dann haben wir tatsächlich gemerkt, dass diese Frage-Antwort-Spiele, die wir auch während des Schreibens gemacht haben, so aussagekräftig und spannend sind, dass wir sie einfach im Buch drin gelassen haben.
Das finde ich, gibt dem auch so was Lebhaftes. Viele sagen, oh, Jura ist so trocken. Ist es eigentlich nicht, weil unser ganzes Leben ist Jura, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist die Frage der Darstellung. Wir haben ja schon eine Folge zu Recht aufgenommen. Und in dieser Folge wollen wir uns vor allem um finanzielle Fragen drehen, weil sehr viele Alleinerziehende haben gerade aufgrund ihrer Gesamtsituation wenig Geld. Und umso wichtiger ist deshalb, dass die wissen, woher Geld kommen kann, was ihnen zusteht, was sie beachten müssen, was sie vielleicht auch frühzeitig regeln sollten, vielleicht auch bevor sie Alleinerziehende werden. Wie war das denn bei dir? Was waren denn deine dringendsten Fragen in Bezug auf Geld, als du frisch getrennt warst und danach?
Ja, hier bin ich nicht so der klassische 80%-Fall, weil ich war die, die mehr verdiente. Den Fall behandeln wir tatsächlich nicht wirklich in dem Buch. Das heißt, es war eher nicht so die Frage, wo kommt meine Kohle her, sondern erstens mal, wie kann ich sie weiter verdienen? Dadurch, dass ich ja alleinerziehend mit zwei Kindern bin. Das heißt, Betreuungsfrage war für mich eine ganz, ganz große, auch eine gewisse Angst, ob ich das so schaffen kann. Und die zweite große Frage war die Altersvorsorge. Weil gut, ich hatte zwar mehr verdient, aber ich habe dieses Geld, so wie klassischerweise es ja die Männer machen, in ein Haus gesteckt. Ja. Und dieses Haus haben wir dann verkauft aus verschiedenen Gründen. Das heißt, das, wo ich dachte, das ist so meine Altersvorsorge, das wurde vorzeitig ausgelöst, auch mit vielen Schulden noch dazu und da ist nicht viel übrig geblieben. Ja, und mit der Frage durfte ich mich dann ganz neu beschäftigen.
Man muss dazu sagen, dazu haben wir ja auch zwei Folgen aufgenommen, dass du wirklich alleinerziehend bist. Also nicht, dass die Kinder die Hälfte der Zeit oder jedes zweite Wochenende beim Vater sind oder waren, sondern praktisch gar nicht. Also wirklich da die komplette Betreuungszeit abdecken musstest und gleichzeitig berufstätig sein. Insofern ist es tatsächlich eine bisschen andere Situation, aber dennoch könnte ich mir vorstellen, dass du nicht im Geld geschwommen bist seinerzeit, sondern gucken musst, wie setzt sich unser monatliches Einkommen zusammen. Wie hast du dich denn da schlau gemacht?
Ja, zuerst bin ich zu einem befreundeten Anwalt gegangen. Aber da muss ich sagen, das war kein Familienrechtler. Und da kann ich wirklich nur vorwarnen, weil die sind nicht auf dem neuesten Stand. Und tatsächlich erzählte er mir was zum Unterhaltsvorschuss, weil auch das hatte ich als kritisch gesehen, dass da gleich der Unterhalt in einer gewissen Höhe fließt, also bis wir uns so drauf geeinigt haben. Und da habe ich tatsächlich eine Fehlinformation bekommen. Und deswegen, das war der erste Schritt. Dann habe ich mich bei Pro Familia damals tatsächlich, die hatten so verschiedene Angebote, dann einmal angemeldet, sowohl zu so einer leicht psychologischen erstmal Auffangsituation, aber auch zu einer rechtlichen Frage, finanziellen Frage. Ja, und da hat man sich dann erstmal durchgebissen, weil es ja tatsächlich leider keine super schöne erste Anlaufstelle gibt, wo Alleinerziehende sich einfach mal hinwenden und erstmal aufgefangen, informiert und dann vielleicht sogar schon die ersten Dinge in die Wege geleitet werden. Das gibt's einfach nicht.
Ich wusste nicht, dass Pro Familia auch berät. Da habe ich wieder was dazugelernt. Also rechtlich berät. Ich dachte eher, die beraten in anderen Fragestellungen. Also interessant zu wissen.
Es könnte auch die Caritas gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab da auf jeden Fall erstmal, das ist so das Erste, was man macht. Man sucht irgendwie im Internet und dann findet man irgendwas und dann klickt man drauf und hofft, dass die Welt gleich wieder weiterläuft.
Ich habe eine Zeit lang eine Familiensprechstunde angeboten, so hieß die. Da ging es um, wie gehe ich mit Trennung um, also eigentlich, was ich hier auch mache. Und da kamen so viele Anfragen für Rechtsberatung. Ich bin ja Juristin, aber ich berate ja nicht aus vielerlei Gründen. Und da habe ich gemerkt, was für ein unglaublicher Bedarf da besteht. Und eben, wenn man gerade in einer Lebenssituation ist, wo man wenig Geld hat, will man nicht auch noch viel davon ausgeben für juristische Beratung. Deswegen sagst du nachvollziehbarerweise, da fehlt eine Beratungsstelle, an die sich Alleinerziehende wenden können und die dann auch alles umfasst. Du hast gesagt, du hast dich bei Pro Familia oder Caritas erkundigt und da einige Dinge erfahren. Und jetzt im Rahmen des Buchschreibens, im Buch Fragen stellen und die Antworten durchlesen, kam wahrscheinlich ganz viel Neues dazu. Was davon hättest du denn gern früher gewusst, als du dich getrennt hast, als ihr euch getrennt hattet und du alleinerziehend wurdest?
Also eine ganz große Angst war ja dieses Unterhalt. Das war jetzt so ein Thema, das ich eben schon angesprochen hatte. Was ist, wenn er nicht zahlt? Das ist immer ein ganz, ganz großes Angstthema. Dann bin ich auf den Unterhaltsvorschuss aufmerksam geworden, was ich schon mal sehr gut finde. Ich habe natürlich dann auch sehr viele von diesen Finanzhilfen gefunden. Also zum Beispiel Wohngeld gibt es ja noch oder wenn es ganz übel wird, ein Bürgergeld oder ein Kinderzuschlag gibt es ja mittlerweile auch noch. Also es gibt so einige Beihilfen, die man durchaus beantragen kann, die dann auch wieder andere Dinge begünstigen, wo man dann auch so noch diesen Bildungs- und Teilhabepaket, das gibt's auch noch. Also es gibt da doch noch so einiges mehr, was ich gefunden hatte und was mich wirklich gefreut hatte damals. Aber das kommt auch wieder ganz auf den Kreis drauf an. Mir wurde damals tatsächlich dann auch die Tagesmutter bezahlt und dann auch noch der Kindergartenplatz bezahlt. Und auch da ist es aber auch nicht wirklich wieder einheitlich geregelt. Das heißt, bei den einen zählt dann plötzlich das Gehalt des Ex-Partners dazu, bei den anderen wieder nicht. Also ich hatte wirklich Glück, dass bei mir das alles im Prinzip nicht gegolten hat. Das Kindergeld, das ich bekam, wurde rausgenommen. Es zählte, und auch das Elterngeld, was ich damals noch bekam für die Kleine, wurde rausgenommen. Das heißt, sie haben gesagt, ja, sie haben ja eigentlich nichts. Ja, und deswegen nehmen wir natürlich die Kinderbetreuung hier auf uns, gar kein Problem. Und das hat mich wirklich sehr, sehr erleichtert, weil das ist so ein großer Berg auf diese Kinderbetreuung, die noch zu stemmen. Genau, das war auf jeden Fall was, das ich damals schon gefunden habe, aber auch gemerkt habe, dass es eben nicht einheitlich geregelt ist.
Und dass man auch hier wieder an ganz viele unterschiedliche Stellen und zuständige Personen wenden muss, um da irgendwie Geld einzusammeln. Vielleicht lass uns nochmal zusammenfassen, wo kann denn überall Geld herkommen? Also einerseits vom anderen Elternteil.
Das ist natürlich ein schöner Fall. Also natürlich die Klassiker. Kindergeld ist zum Beispiel so, wenn man alleinerziehend ist, sollte man das auf sich selbst wieder übertragen. Weil wenn der andere beispielsweise den Kindesunterhalt zahlt, ist es so, dass der sowieso nur den Zahlbetrag zahlt. Das heißt, da wird eh schon das halbe Kindergeld abgezogen. Das heißt, es wäre gut, wenn das Kindergeld erstmal auf deinem Konto landet, was man in vielen Familien ja auch schon nicht hat. Da ist es dann beim Vater irgendwie, der bekommt es dann irgendwie oder es wird auf ein Familienkonto eingezahlt. Dementsprechend hier schon mal das einmal umzuswitchen auf sich selbst. Im Wechselmodell ist es dann aber auch wieder anders. Also tatsächlich, das Wechselmodell ist wirklich ein schwieriger Grenzfall, den man da auch nicht so wirklich greifen kann.
Weil das auch vom Gesetzgeber 1900 nicht mitgedacht wurde, weil es da noch nicht so oft vorkam. Und die aktuelle Regierung ist, glaube ich, am Überlegen und Ändern. Aber je nachdem, wann die Folge jetzt erscheint, also heute in der Aufnahme im Juni, nehmen wir auf, muss ich jetzt dazu sagen, vielleicht ist es bis dahin für alle, gibt es da noch nichts Greifbares. Aber das ist natürlich sehr vom individualen Modell abhängig. Ja, was noch?
Genau, dann haben wir dieses Problem, wenn er nicht zahlt, kann man sich an die Unterhaltsvorschusskasse, glaube ich, heißt das, wenden. Und das sollte relativ zügig gehen. Also man versucht das schon sicherzustellen, dass zumindest dieser Unterhaltsvorschuss dann auch kommt. Der ist aber, muss man auch wissen, niedriger als der Kindesmindestunterhalt, weil da nämlich das ganze Kindergeld abgezogen wird. Also Kindergeld auf den eigenen Namen, Unterhaltsvorschuss beantragen, wenn das andere noch nicht angelaufen ist. Dann kann man
kurz zum Unterhaltsvorschuss, der ist zu beantragen beim örtlich zuständigen Jugendamt und das ergibt sich am Wohnsitz des Kindes. Also bei Alleinerziehenden auch das Wohnsitz des beantragenden Elternteils und damit man das weiß. Also das ist was in der Gemeinde oder in der Stadt. Weiter?
Genau, und dann kann man in das Gespräch gehen. Entweder schafft man es selbst, was mit dem Kindesunterhalt, also in die Wege zu leiten, im Guten, oder aber man kann sich zum Jugendamt wenden und es dort berechnen lassen, ja. Oder aber man geht zu einem Fachanwalt und lässt es da einmal berechnen. Aber auch hier ist wiederum die Grundlage, dass die Zahlen offen liegen und man dann entsprechend auch das berechnen kann. Ja, und wenn jetzt der andere da nicht mitmacht, ist es deswegen immer gut, direkt den Unterhaltsvorschuss zu beantragen, einfach um diese Lücken nicht so groß werden zu lassen.
Genau, wenn man nicht weiß, was der andere Elternteil verdient, dann muss das erstmal rausgefunden werden und deswegen die Anwälte, die sich darum kümmern, Anwältinnen, die stellen dann erstmal dem anderen Elternteil die Frage, was verdienst du denn so? Bitte mal offenlegen, weil wir brauchen das für die Unterhaltsberechnung. Also so ein zweistufiges Verfahren ist aber insofern wichtig, weil rückwirkender Unterhalt nicht geht und damit fängt dann sozusagen die Möglichkeit an, Geld zu bekommen. Das ist nur so als allgemeine Inspiration. Bitte rechtlich beraten lassen, machen wir hier nicht. Der Podcast ersetzt natürlich keine Rechtsberatung, auch nicht das wirklich sehr ausführliche und fundierte Buch. Das hatte ich schon gesagt, wenn der andere Elternteil nicht zahlt. Ich bin ja Mediatorin, ich hoffe immer, dass man gemeinsame Wege findet, was nicht immer geht, weiß ich auch, weil dann hat man viel, viel mehr Spielraum. Das wissen ganz viele Eltern nicht. Ihr müsst euch nicht an die Düsseldorfer Tabelle halten, die ist für Gerichte ursprünglich mal gemacht worden. Könnt eigene Regelungen finden, eigene Beträge, aber auch eigene Wege, dass man sagt, wir machen Kinderkonto oder der eine kauft die Kleidung und der andere kümmert sich um die Privatschule oder den, weiß ich, Sportunterricht oder, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber die gehen eben nur, wenn man einen gemeinsamen Weg gehen kann und nach manchen Trennungen ist das nicht möglich, erstmal zumindest und dann muss man wissen, was rechtlich geht. Und da sagst du auch, lasst euch beraten und auch von einem Fachanwalt, weil sich da oft was ändert. Es gibt viel Richterrecht, also viel, was Gerichte so als Anhaltspunkte entschieden haben. Und das kennen nicht alle, nur weil sie Jura studiert haben irgendwann mal und jetzt ein ganz anderes Rechtsgebiet bearbeiten. Was fällt dir noch zum Thema Geld ein, was du vielleicht denen, die uns zuhören, mitgeben möchtest, bevor wir zu Versicherungen kommen?
Ja, also was zum Beispiel immer auch ein guter Punkt ist, ist der Mehr- und Sonderbedarf. Das wissen nämlich auch alle, viele nicht. Also selbst wenn man jetzt diesen Kindesunterhalt nach Düsseldorfer Tabelle berechnet hat, ist es so, dass es dass damit nicht alles abgegolten ist. Also es gibt durchaus noch die Möglichkeit, da noch mehr geltend zu machen, wenn man es denn über das Rechtliche laufen lässt. Also wenn man es nicht sozusagen im Guten miteinander, so wie du vorhin gesagt hast, nur der eine zahlt die Schule und der andere zahlt, was weiß ich, die Klamotten oder so, ja. Also da gibt es auch noch eine Möglichkeit, von denen viele nicht wissen, ja. Oder ich habe vor kurzem die Frage gestellt bekommen, was ist eigentlich mit dem Kindergeld alles? Also was muss ich von dem Kindergeld kaufen, wo ich sage, da frage ich dich jetzt mal, liebe Isabel, gibt es da eine Vorgabe, was ich mit dem Kindergeld machen muss?
Also ich weiß es nicht, ob es eine Vorgabe gibt. Die Idee ist schon, dass es für Ausgaben genutzt wird, die mit dem Kind zusammenhängen, aber das kann natürlich genauso Miete sein wie Frühstücksflocken, also da kann alles drunter, aber es ist ja letztendlich fürs Kind gedacht, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht von irgendwelchen Einschränkungen. Wer welche kennt, gerne schreiben.
Ja, genau, also das ist, also es gibt tatsächlich viel, was kreucht und fleucht und was ich auch mitbekomme aus der Community, was sehr häufig bekommen wird, das ist das Wohngeld, ja, und das Schöne beim Wohngeld ist, also oft hat man ja so das Gefühl, wenn ich so einen Antrag machen muss und ich muss mich so komplett nackig machen, ja, deswegen habe ich auch mal ganz oft in dem Buch den Herrn Bretzinger gefragt, was zählt denn jetzt dazu? Also was darf ich denn haben? Wie arm muss ich sein, um gewisse Dinge zu bekommen? Und beim Wohngeld hat man tatsächlich einen ganz wunderbaren Freibetrag, auch für die anderen Familienmitglieder und das ist etwas, was tatsächlich auch, sage ich mal, das eigene Vermögen schont und trotzdem kann man da noch was bekommen. Und das ist auch etwas, was viele bekommen. Was nicht viele bekommen, wo es auch oft so Fragestunde gibt, warum das so ist, das ist halt der Kinderzuschlag. Ja, das also viele beantragen und werden dann doch abgelehnt und fragen sich, warum. Und da haben wir auch ein Rechenbeispiel im Buch drin, dass man das mal so ein bisschen besser nachvollziehen kann, wie sich das so zusammensetzt, weil das ist ganz oft in der Community so eine Nebelwolke.
Mm. Also alle, die uns zuhören, merken schon, es ist sehr komplex und es ist leider, wie wir schon mehrfach gesagt haben, nicht eine Stelle, wo man alles beantragt und die einen umfassend berät, sondern man muss wirklich hausieren gehen hier und da und sich immer wieder schlau machen. Und es gibt natürlich auch Verbände und Vereine, die einen dabei unterstützen, vielleicht auch kostengünstig oder gar kostenlos. Da erstmal als Anlaufstellen, wir hatten schon ein paar Dinge erwähnt, die können wir auch in die Shownotes packen. Da schickst du mir noch was, von denen du denkst, dass die wirklich hilfreich sind oder waren oder aus deiner Community jemand meinte, was ihnen geholfen hat, weil da ein Riesenbedarf ist, gut verständlich beraten zu werden und das Ganze natürlich bezahlbar. Weil es geht um Geld, oft eben auch, weil man nicht allzu viel davon hat. Was ich sehr schön und auch besonders finde, dass ihr in eurem Buch auch über Versicherungen sprecht und über Krankenkassen. Ich möchte erstmal mit Versicherungen anfangen. Da war für mich einiges überraschend als Juristin. Wie war das denn für dich, als du gehört hast, was es alles für Versicherungen gibt? Wie hast du das erlebt, dass du da vermutlich mal deutlich mehr erfahren hast, als du vorher schon wusstest?
Also ich muss sagen, hier bin ich mit dem Herrn Bretzinger ziemlich einer Meinung, dass die Deutschen so häufig überversichert sind. Ja, also wir versuchen immer jede Möglichkeit abzusichern, geben extrem viel Geld im Monat dafür aus oder auch im Jahr oder im Quartal, je nachdem, wie es abgerechnet wird. Und ich habe es aber auch schon des Häufigeren erlebt, dass dann eben nicht gezahlt wurde, was dann natürlich sehr erschreckend ist, weil dann hat man sozusagen so seinen finanziellen Puffer nicht vorhanden und das ganze Geld steckt in irgendwelchen Versicherungen. Und ich weiß, dass es extrem viele Versicherungen gibt. Ich weiß auch, dass in der Community immer mal gefragt wird nach auch wirklich Randversicherungen, sowas wie eine Tierschutzversicherung oder ich weiß nicht, irgendwas, wo ich dann immer sage, meine Güte, ich habe mich auch vor kurzem mit meinem Zahnarzt unterhalten, weil ich habe eigentlich sehr, sehr gesunde Zähne. Es gibt aber so einen kleinen Spezialfall, den ich habe. Und da habe ich ihn auch gefragt, was mache ich? Soll ich jetzt so eine Zahnzusatzversicherung abschließen oder was soll ich machen? Und da guckte er mich an, meint so, nee, also bei Ihnen, ganz ehrlich, er als Zahnarzt würde mir raten, einfach jeden Monat eine Summe X auf irgendein Konto zu legen. Und für den Fall der Fälle, dass es wirklich mal dazu kommt, dass dieser Fall behandelt werden muss, ja, dann hätte ich da genau das Puffer auf dem Konto. Und wenn nicht, dann habe ich es für mich. Ja, und das ist etwas, wie ich sehr, sehr gerne mit Versicherungen umgehe. Und deswegen finde ich es auch so sehr schön, dass der Herr Bretzinger hier wirklich auch mal von unnötigen Versicherungen sprach und da auch eine ganze Latte aufgezählt hat.
Das finde ich ja sehr interessant, dass du das so sagst. Und dennoch würde mich interessieren, ob es welche gab, von denen du vorher nichts wusstest und jetzt denkst, hätte man mal machen können. Ich weiß zum Beispiel aus meinem beruflichen, aber auch privaten Umfeld, dass einige rechtzeitig vor oder während der Trennung eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben und wirklich sehr froh waren, dass sie die hatten, wenn die auch Familienrecht umfasst, das machen nicht alle, bitte darauf achten, bitte beraten lassen. Aber also ich habe jemanden in meinem engeren Umfeld, ich weiß nicht, ob die zuhört, die, bei der weiß ich, dass es sehr viel Geld gespart hat, weil die musste, es war sehr uneinvernehmlich, musste sehr viel gerichtlich vorgehen und das hat ihr wirklich viel Geld gespart. Was gibt es denn noch, was du denkst, ja, das hätten wir mal machen können, auch wenn du jetzt offensichtlich nicht denkst, man muss alle Lebensrisiken versuchen zu versichern.
Also was ich zum Glück erst später erfahren habe, wo meine Kinder schon über 7 Jahre alt war, dass die private Haftpflicht, nämlich die deliktunfähigen Kinder unter 7, wenn da was vorfällt, das ist nämlich meistens nicht mit abgesichert. Das ist etwas, wo ich, sage ich mal, froh bin, dass es jetzt durch ist, dass ich da gar nicht mehr so drauf gucken muss. Und darauf habe ich noch angesprochen in dem Buch, weil mir der Fall dann zu Ohren gekommen war, dass Kinder unter 7 deliktsunfähig als deliktsunfähig gelten und dass dann ich als Elternteil im Prinzip hafte. Und da muss man auch wirklich schauen, bei diesen privaten Haftpflichtversicherungen, die in eine Familienhaftpflicht oder so etwas zu überführen, wenn man das vielleicht vorher noch nicht hatte, als man noch keine Kinder hatte, und da auch wirklich mit einschließen zu lassen, dass die Kinder unter 7 auch, also da auch Fälle von Kindern unter 7 mit versichert sind. Sonst bleibt man nämlich selbst drauf hängen. Und das ist dann wieder so ein Fall. Du denkst, du bist abgesichert. Ja, hey, ich habe doch eine private Haftpflicht. Und dann, nee, sorry, ihr Kind ist unter 7. Ja, danke. Und dann musst du selber zahlen.
Es scheinen deine Kinder nichts angestellt zu haben. Bis sie 7 waren, zumindest nichts, was Geld gekostet hat. Sonst hättest du es rausgefunden.
Ja, wobei ich habe dann später gesehen, meine war tatsächlich, ich hatte die schon als Familienhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Das wusste ich auch nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Also ich habe tatsächlich, als wir geheiratet haben, für die Familie schon so eine Haftpflichtversicherung gemacht.
Silke, in eurem Buch geht es auch über Leistungen von Krankenkassen und darüber liest man auch so selten was, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was sind denn so typische Leistungen für Alleinerziehende, von Krankenkassen, die man, von denen man wissen sollte.
Also was ich sehr, sehr spannend fand, auch als ich das Buch jetzt sozusagen mitschreiben durfte, ist das Thema Haushaltshilfe. Weil wir als Alleinerziehende immer mit dem Wort alleinerziehend das Gefühl haben, wir müssen alles alleine stemmen. Und es ist sogar so, dass die Krankenkasse sogar ohne Zusatzkosten eine Haushaltshilfe übernimmt, wenn ich wegen Schwangerschaft und Entbindung den Haushalt nicht führen kann. Und ich glaube, wer das jetzt hört von euch und ihr seid gerade im Wochenbett oder seid gerade kurz davor oder wisst gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist mit dem dicken Kugelbauch, informiert euch da bitte mal bei der Haushaltshilfe, bei der Krankenkasse, dass ihr eine Haushaltshilfe bekommt. Wir haben sogar auch eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer Mütterpflegerin. In manchen Gebieten gibt es eine Mütterpflegerin, die genau das tut. Die wird im Prinzip von der Krankenkasse als eine Art Haushaltshilfe bezahlt, ja, wenn man dafür dann sozusagen zugelassen ist für diese Hilfe. Und die kümmert sich dann halt sowohl um den Haushalt, aber auch um einen selbst. Also praktisch das, was man sich so gewünscht hat, wenn man alleine beispielsweise im Wochenbett ist, dass da jemand ist und nach einem schaut. Also das war etwas, wo ich gesagt habe, super. Also sonst weiß man oft, Haushaltshilfe kommt eigentlich nur, wenn ich wirklich, sage ich mal, physisch nicht in der Lage bin, einen Haushalt zu führen. Aber auch hier, wenn es mir selbst nicht gut geht, das ist auch was viele Alleinerziehende nicht wissen, wenn ich wirklich krank bin, ja, bitte zum Arzt gehen, bitte entsprechend diagnostizieren lassen, bitte die Krankenkasse anrufen und sich eine Haushaltshilfe holen lassen, gerade auch wenn kleinere Kinder unter 12 im Haushalt sind.
Und auch schon vor der Geburt, hast du gesagt, also auch schon in den letzten
auch Schwangerschaft,
Wochen,
ja.
Tagen, wenn es beschwerlich wird und vielleicht schon kleine Kinder da sind oder Kinder da sind, die auch betreut werden müssen. Das finde ich zum Beispiel einen unglaublich nützlichen Tipp. Was gibt es denn noch so, was man sich von der Krankenkasse holen kann? Wir zahlen ja hohe Beträge ein, viele von uns, und dann ist es doch gut zu wissen, dass man da auch was zurückbekommt.
Ja, also zum Beispiel auch alles, was, wir hatten ja eben schon Schwangerschaft und Geburt angesprochen, diese ganze ärztliche Betreuung, die Hebammenhilfe, das ist alles Part der Krankenkasse. Oder natürlich, was wir auch kennen, Versorgung mit Arznei und Heilmitteln, aber auch neben der Haushaltshilfe aber auch das Mutterschaftsgeld. Das ist auch ein Teil, der von der Krankenkasse ist. Auch wieder eine andere Anlaufstelle. Also wir haben jetzt schon wieder eine neue Anlaufstelle. Ja, wir müssen, also das bekommt nämlich auch dieses Mutterschaftsgeld, bekommt man auch nur, wenn man eine Krankenkasse einzahlt. Ja, also wenn man jetzt beispielsweise selbstständig ist, ist auch wieder so ein Learning immer wieder zwischen diesem Festangestellt und selbstständig, was ich auch sehr häufig hatte, weil ich ja die Position der Selbstständigen, aber mit gesetzlicher Krankenversicherung sehe, ja, ist es auch wieder was, wo ich auch immer mal wieder Fragen gestellt habe. Das ist also auch in dem Buch mit drin. Und das bekomme ich dann, wenn ich gesetzlich krankenversichert bin, kann ich dann das Mutterschaftsgeld, das ja erstmal ein paar Wochen vor der Entbindung gezahlt wird, aber dann auch nach der Entbindung weitergezahlt wird, bevor dann das Elterngeld greift.
Gut zu wissen, Silke. Ganz kurz zum Abschied noch. Was hättest du gern vorher gewusst finanziell und möchtest denen, die uns zuhören, noch mitgeben?
Also, mir war schon klar, dass das jetzt nicht alles so easy peasy läuft, weil ich selbst schon die Tochter einer Alleinerziehenden war und schon damals Schwierigkeiten gesehen habe, vor allem, wenn der andere Elternteil selbstständig ist. Und das habe ich schon selber mitgekriegt. Und es ist natürlich immer schön, wenn es Festanstellungen gibt. Es ist auch leichter bei der eigenen Übersicht, es ist leichter bei der anderen Übersicht, dann kann man vielleicht mal einen Gehaltszettel irgendwo rausbekommen, ja, und dann hat man zumindest schon mal irgendwie eine grobe Grundlage. Aber das Thema selbstständig ist schwierig oder auch, wenn der andere wirklich kein Geld hat, ist natürlich auch schwierig, weil man kann natürlich viele dieser Dinge, die man beantragen kann oder wo man Rechte drauf hat, auch nur bekommen, wenn der andere leistungsfähig ist, ja. Ja, es gibt dann natürlich auch so Sachen, dass man jemanden vielleicht nachweisen kann, dass er mehr arbeiten könnte. Und auch das ist in dem Buch verankert, dass es auch hier rechtlich gesehen immer darum geht, dass der andere auch wirklich seiner Pflicht nachkommt. Aber es ist dann doch so ist, dass er es vielleicht nicht macht oder möchte. Auch das habe ich schon sehr oft in der Community mitbekommen, dass manche dann extra die Stunden abbauen und so weiter, wo andererseits Mütter dazu angehalten werden, relativ schnell wieder recht viel zu arbeiten. Ja, also das ist alles so eine wirklich ganz individuelle Sache. Das kann man gar nicht im großen Ganzen einmal so abbügeln. Aber auch da gibt es rechtliche Möglichkeiten, dass der andere dazu angehalten wird, dann auch wieder entsprechend viel oder mehr zu arbeiten oder auch in Vollzeit zu gehen.
Also lasst euch beraten. Das ist auch das, was du wirklich nochmal mitgibst. Lest das Buch. Ist wirklich sehr, sehr umfassend und fundiert. Lasst euch trotzdem zu eurem individuellen Fall, zu eurer Familiensituation beraten. Vielen Dank für heute, Silke.
Vielen, vielen lieben Dank, Isabel.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.